Diversität, Demografie, gute Arbeit. Die Unternehmen sind in ständigem Wandel. In diesem Podcast Diversität auf dem Weg wollen wir Ihnen gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis präsentieren. Dazu kommt der Sachverstand aus der Wissenschaft. So können Sie nach jeder Episode direkt durchstarten und Ihr Unternehmen ein Stück besser machen. Wir, das ist das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Unterstützt werden wir dabei von der Deutschen Bahn, einem Unternehmen, in dem Menschen aus über 100 Nationen und bis zu 4 Generationen zusammenarbeiten. Mein Name ist Margaret Heckel und ich beschäftige mich als Journalistin seit über einem Jahrzehnt mit dem demografischen Wandel. Heute fragen wir, was die Jobs der Zukunft sind und welche Fähigkeiten wir dazu brauchen. Dazu begrüße ich sehr herzlich Dr. Susanne Schneider vom Deutsche Bahn Future Lab und Professor Dr. Enza Weber, Leiter des Forschungsbereiches Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB. Frau Dr. Schneider, was macht das Zukunftslab der deutschen Wirtschaft? Womit beschäftigen Sie sich da?
Wir müssen bei der Deutschen Bahn auf der einen Seite tagtäglich eine gute Qualität, aber auch Pünktlichkeit für unsere Kunden abliefern. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Weichen in Richtung Zukunft stellen. Die Ambidextrie ist hier enorm wichtig. Nicht nur im Heute arbeiten, sondern auch die Zukunft vorbereiten. Was wird morgen und übermorgen passieren? Welche Qualifikationen brauchen wir zukünftig? Deshalb wurde vor knapp 1,5 Jahren das Zukunftslab Berufe der Zukunft gegründet. Hier sollen wir groß und ohne irgendwelche Rahmenbedingungen denken. Das heißt, wir entwickeln eine Methode, mit der wir die Zukunft der einzelnen Berufe prognostizieren können. Dabei hat sich eine relativ simple Vorgehensweise etabliert. Erstens, wir schauen uns den Status quo an. Dann sprechen wir ganz viel mit Trendexperten, sowohl intern als auch extern, und fragen sie, welche Megatrends haben Einfluss auf die einzelnen Berufsbilder und wie werden sich daraus die Tätigkeiten und Skills verändern. Anschließend erstellen wir daraus ein sehr starkes Zukunftsbild. Wenn wir jetzt aber einmal konkreter sprechen, heißt das Folgendes. Bei unserem letzten Piloten haben wir uns den Bauüberwacher angeschaut. Das heißt, wir haben im Status quo geschaut, wie viel Zeit verbringt er auf der Baustelle, wie viel Zeit im Büro. Wie ist die Zeitaufteilung aber in der Zukunft? Wird sie sich durch die Digitalisierung verändern? Das heißt, der Bauüberwacher muss vielleicht in der Zukunft nicht mehr jeden einzelnen Schritt zu Fuß ablaufen, sondern kann mit Fernerkundungsgeräten einzelne Bilder machen und diese Bilder dann analysieren und so seine Schlussfolgerungen ziehen.
Frau Schneider, das klingt spannend. Kann man sich denn als Trendexperte bei Ihnen melden?
Natürlich. Wir freuen uns riesig über den Austausch. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe, die heißt Jobs of the Future at DB. Und das ist ein sehr digitaler Raum, wo wir über Zukunftsthemen sprechen, uns austauschen und einfach netzwerken. Meldet euch gerne bei mir, ich nehme euch gerne auf.
Herr Professor Weber, wie gehen Sie aus wissenschaftlicher Sicht an diese Frage, was die Jobs der Zukunft sind?
Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten, wie man diese große Frage, welche Jobs werden in der Zukunft kommen, analysieren kann. Und einige haben durchaus auch Anknüpfungspunkte zu dem, was Frau Schneider gerade ausgeführt hat. Also einmal kann man nämlich einen tätigkeitsbasierten Ansatz verfolgen. Also man schaut sich an, welche Tätigkeiten werden konkret eigentlich auf bestimmten Arbeitsplätzen durchgeführt und fragt sich dann beispielsweise, welche dieser Tätigkeiten wären denn durch heute schon existierende oder absehbare Technologie grundsätzlich ersetzbar. In diesen Bereichen kann man dann davon ausgehen, dass es über kurz oder lang zu größeren Änderungen kommt. Dass nicht unbedingt die Jobs ganz wegfallen, aber dass es zu Änderungen kommt. Oder man kann genauso auch schauen, welche Tätigkeiten werden eigentlich mehr und mehr nachgefragt und in welchen Jobs werden die vor allem ausgeübt. Ein anderer Ansatz kann sich sehr stark auf Befragungen gerade von Betrieben oder auch von Beschäftigten beziehen. Also man kann Betriebe zum Beispiel einfach direkt fragen, welche Jobs werdet ihr in der Zukunft suchen? Was seht ihr? Was ist im Kommen? Welche Bedarfe habt ihr? Aber auch Betriebe können das natürlich nicht unendlich weit in die Zukunft sehen. Aber man kann zum Beispiel auch einen Ansatz verfolgen, dass man verschiedene Betriebe unterscheidet. Also man befragt alle Betriebe nach ihren Arbeitskräftebedarfen, aber unterscheidet nach Betrieben, in denen bestimmte Trends, wie zum Beispiel Digitalisierungstrends, sehr stark sind, von anderen Betrieben, in denen diese Trends nicht so stark sind. Und wenn man davon ausgeht, dass die Digitalisierung ja weiter voranschreiten wird, kann man davon ausgehen, das, was jetzt gerade die besonders großen Bedarfe, neuen Bedarfe in den digitalisierenden Unternehmen sind, das ist dann auch die Zukunft, die sich auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen wird. Und schließlich kann man auch noch einen breiteren Ansatz verfolgen, indem man nämlich die Gesamtwirtschaft und den Arbeitsmarkt in einem mathematischen Modell abbildet und in diesem Modell dann eine Vielzahl von Stellschrauben anzieht, um zu versuchen, bestimmte Entwicklungen wie zum Beispiel Industrie 4.0 oder die Ökologisierung, die wir jetzt haben, abzubilden. Und da sieht man dann nicht nur, welche Tätigkeiten werden durch Technologie ersetzt, sondern da spielt dann auch eine Rolle, welche neuen Investitionen gibt es, welche neuen Produkte gibt es, wo entsteht zusätzliches Einkommen, was entsteht mit Produktivitäten. Also technologischer Wandel ist ja ein sehr komplexes Phänomen und geht weit darüber hinaus, dass bestimmte Tätigkeiten, die heute Menschen machen, vielleicht in Zukunft dann Computer oder Maschinen übernehmen.
Mhm. Frau Dr. Schneider, wenn Sie das jetzt hören und Sie sind ja Ihre Berufe durchgegangen, sind glaube ich 500 Berufe, die Sie bei der Deutschen Bahn haben. Gehen Sie da jeden Einzelnen auf diese Art und Weise durch oder konzentrieren Sie sich auf ein paar Gruppen, die jetzt momentan eben vielleicht besonders stark auch von der Digitalisierung betroffen sind?
Um unsere Methode zu entwickeln, haben wir erstmal uns einzelne Tätigkeiten angeschaut. Einfach, weil wir auch gesagt haben, die Methode muss sich iterativ verbessern. Und das können wir nur, indem wir einzelne Tätigkeiten nach und nach damit analysieren. Das Ziel ist es aber ganz klar, dass wir diese Methode hochskalieren, um dann auch alle 500 Tätigkeiten der Deutschen Bahn abzudecken.
Und wie viele Berufe haben Sie inzwischen da jetzt schon sich angeguckt?
Verschiedene Berufe aus dem Bereich der Bauüberwachung, Instandhaltung etc.
Interessant. Lassen Sie uns ein bisschen über die Skills reden, also die Fähigkeiten, die wir als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Zukunft noch stärker brauchen. Herr Professor Weber, was sind Skills, wo Sie sagen würden, die brauchen wir künftig?
Es hängt sicherlich im Einzelnen sehr stark dann vom konkreten Beruf, von den konkreten Tätigkeiten ab. Aber was man generell sagen kann, IT-Fähigkeiten sind sicherlich immer wichtiger. Das haben wir jetzt nicht zuletzt in der Corona-Krise gesehen, wo das durch die Bank plötzlich überall viel stärker gebraucht wurde, bis hin in die Schulen, die ja auch einen Digitalisierungsschub bekommen haben, auch wenn es häufiger mal noch rumpelte. Das Wesentliche dabei ist aber IT-Fähigkeiten. Ja, okay, das ist irgendwie so eine Binsenweisheit. Es geht nicht um Fähigkeiten nur um der IT willen. Also es geht nicht einfach nur um Beherrschung von IT oder Ähnlichem, sondern es geht ganz konkret darum, IT einsetzen zu können zur Problemlösung in vielfältigen Fächern, in vielfältigen Anwendungen, in vielfältigen Berufen. Also Problemlösungskompetenz mit IT, das ist eigentlich neben der bloßen Beherrschung dieser Technologie noch ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn wir nicht nur die Digitalisierung anschauen, sondern vielleicht einen zweiten Megatrend, wie Frau Schneider das ja genannt hat, nämlich die ökologische Transformation, dann sehen wir Jobs, die da eine wichtige Rolle spielen im Zuge der Ökologisierung. Da spielen technische Fähigkeiten häufig eine ganz große Rolle. Also zum Beispiel in den Bereich Energie, im Bereich Chemie oder im Bereich Steuerungstechnik.
Frau Dr. Schneider, aus Ihrer Sicht die Skills, die Fähigkeiten der Zukunft, was ist zukünftig relevant?
Genau, Herr Weber hat ja schon einige Bereiche gesagt, wo wir auch sagen würden, die sind zukünftig sehr relevant. Nichtsdestotrotz geht es noch weiter und da fassen wir einmal den Bereich zur Selbststeuerung, intrapersonelle Skills, zum Beispiel lebenslanges Lernen, Veränderungsbereitschaft, Umgang mit Dynamik, alles, was in dieses große Feld der VUCA-Welt gehört.
VUCA-Welt, da müssen Sie uns helfen. VUCA-Welt, können Sie das kurz erklären für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Das ist ein Begriff, mit dem man die Veränderungen beschreibt, die heutzutage immer schneller werden. Also VUCA steht dann für volatil, unsicher, komplex und ambiguös.
Also uneindeutig, oder? Ja, genau.
Genau. Dementsprechend würden wir sagen, noch einen vierten Bereich, der sehr relevant ist, und das sind die interpersonellen Skills, also das Verhandeln und Durchsetzen sowie die Kommunikation. Das sind dann insgesamt, glaube ich, 4 Bereiche, die jetzt Herr Weber und ich zusammen genannt haben, wo wir sagen, dass sie zukünftig in allen Berufsbildern relevant werden, natürlich dann mehr oder weniger ausgeprägt in den einzelnen Berufsbildern.
Und wie lernt man die jetzt, Herr Professor Weber?
Man kann das übrigens auch in wissenschaftlichen Ergebnissen ganz klar sehen, dass das, was man früher so Soft Skills geschimpft hat, dass das immer mehr Hard Skills werden. Also wenn man sich anschaut, was sind die konkreten Bedarfe im Zuge der Digitalisierung, dann stößt man natürlich irgendwie auf IT-Fähigkeiten und Ähnliches, was wir eben genannt hatten. Aber man stößt durch die Bank wirklich darauf, dass Kommunikationsfähigkeit gebraucht wird, weil eben verschiedene Bereiche digital zusammenwachsen. Muss ich in der Lage sein, auch über meinen Bereich hinweg zu kommunizieren. Ich muss in der Lage sein, zu abstrahieren, also die Abstraktionsfähigkeit. Ich muss in der Lage sein, zu lernen, weil die Bereiche, die Digitalisierung voranschreitet, sich Aufgaben ändern. Das selbstständige Arbeiten, die Organisationsfähigkeit. Also alles das, das sind Hard Skills, ohne die man zukünftige digitale Geschäftsmodelle eigentlich gar nicht umsetzen kann.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, dass Sie sagen, das, was früher Soft Skills waren und also manche sagen dazu Laber, Rhabarber, also sozusagen mit Menschen umgehen, dass das inzwischen zu Hard Skills, also ganz wichtige, zentrale, unumgängliche Fähigkeiten werden. Können wir da noch ein bisschen bleiben? Weil ich denke, dass viele so traditionelle Chefs und Chefinnen, also eher Chefs, aber vielleicht auch ein paar Chefinnen, da eher ein bisschen Probleme haben, die aus dieser anderen oder die in der Vergangenheit eben gesagt haben, ja, das ist doch nur Laber, Laber. Und jetzt plötzlich ist es so wichtig. Warum ist es so wichtig, Frau Dr. Schneider, diese intrapersonellen und interpersonellen Skills?
Weil die Welt sich immer schneller wandelt. Das heißt, es wurde letztens auch gesagt, die Welt wird nie wieder so wenig digital sein, wie sie heute ist. Es kommen immer schneller, immer mehr Technologien, mit denen wir gar nicht rechnen. Wir wissen jetzt noch nicht, welcher Trend gerade Ende des Jahres vorhanden ist. Und da muss man lernen, mit umzugehen. Und genau dann sind diese Soft Skills sehr relevant, dass man lernt, sich schnell auf neue Situationen einzustellen.
Herr Professor Weber, macht es denn dann überhaupt noch Sinn, aus Sicht eines Wissenschaftlers da zu trennen zwischen Soft Skills und Hard Skills? Das eine klingt ja eben soft, weich, das andere hart, hart. Also, oder muss man da vielleicht zu einer ganz anderen Nomenklatur, einer ganz anderen Bezeichnung finden?
Nun, am Ende, wie man es bezeichnet, ist ja nicht das Entscheidende, sondern wie man es handhabt. Also man muss darauf schauen, welche Fähigkeiten brauchen die Leute, die ich auswähle für bestimmte Jobs, und dann vor allem, wie entwickle ich diese Fähigkeiten weiter? Denn natürlich werden wir nicht in der Lage sein, in Zukunft mit einer Erstausbildung das gesamte Set von Fähigkeiten abzudecken, das man über die Jahrzehnte bei dieser Geschwindigkeit, die die Technologie vorlegt, dann brauchen wird. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, Tätigkeiten und Anforderungen in Berufen werden sich ändern, und zwar sehr schnell. Man muss die Erstausbildung verbinden mit der Weiterbildung, also nicht sagen, ich habe jetzt die Qualifikation, ich habe den Abschluss, das ist mein Hard Skill, und danach kommt vielleicht noch irgendwas anderes, jedes Jahr mal ein Seminar oder so, sondern wir brauchen eine ganz organische Verbindung der Erstausbildung, die direkt und kontinuierlich übergeht in eine Weiterbildung. Und das müssen wir proaktiv machen. Also häufig findet man in der Weiterbildung diesen Ansatz, dass man die Leute dann dahin schickt, wenn man feststellt, sie haben Defizite, sie können irgendwas nicht, was man aber eigentlich bräuchte. Das wird nicht reichen. Man muss den Mut haben, proaktiv reinzugehen und nicht nur hinterher zu rennen. Denn am Ende sind die Beschäftigten des eigenen Unternehmens ja nicht nur die, die irgendwelche Anforderungen erfüllen müssen, sondern man muss den Anspruch haben, dass man die Weiterentwicklung so organisiert, dass genau diese Leute die Innovatoren sein können. Also die, die nicht hinten dranhängen, sondern vorne noch eins draufsetzen. Und das schafft man nur, wenn man nicht immer nur Anforderungen erfüllt, sondern wenn man auch in diese breiteren Kompetenzen, also Lernkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Abstraktionsfähigkeit, eigene Entwicklungsfähigkeit, wenn man in die wirklich mutig reingeht.
Frau Dr. Schneider, wie können Unternehmen sowas umsetzen? Das ist ja schon eine sehr anspruchsvolle Forderung.
Ich glaube, dass es ganz stark, wie Herr Weber gerade auch ausgeführt hat, ein proaktives Handeln, dass die Führungskräfte sich mit den Mitarbeitern zusammentun und wirklich überlegen, wie kann man sowas in Arbeitsalltag integrieren, beziehungsweise was muss dafür geändert werden an den bestehenden Ausbildungssystemen, dass das aber dann sehr stark immer mit der Führungskraft zusammengearbeitet wird.
Wir haben in Deutschland hervorragende Ausbildungssysteme. Das sieht man zum Beispiel an geringer Jugendarbeitslosigkeit. Das sieht man an der wichtigen Rolle auch der beruflichen Ausbildung, die in Deutschland ziemlich einmalig ist, um die uns viele beneiden. Das sollten wir wertschätzen. Und gerade die frühe Verbindung von Theorie und Praxis, das ist auch eine ganz große Stärke. Wir sollten das ergänzen im Rahmen dieser allgemeineren Kompetenzen, die wir jetzt ausgeführt haben. Also die Weiterentwicklung, nicht der Ersatz. Es wird ja häufig diskutiert, brauchen wir jetzt mehr und mehr nur noch Akademiker und nicht mehr die berufliche Ausbildung oder Ähnliches. Das ist für mich nicht die zentrale Frage. Die zentrale Frage ist, wie können wir das Kompetenzset, das wir auch in der beruflichen Ausbildung vermitteln, noch weiterentwickeln? Und da ist die Richtung, wir haben eine große Stärke, aber wir müssen für die Änderungen, die uns bevorstehen, auch noch in Richtung dieser allgemeineren Kompetenzen weiterentwickeln. Und das ist auch eine Aufgabe für die Betriebe, aber eben auch für die Berufsschulen, wo solche allgemeineren Kompetenzen natürlich neben den praktisch orientierten Dingen in den Betrieben auch gut aufgehoben sind.
Wenn wir das jetzt zusammenfassen, was Sie uns beide gesagt haben, und von dieser Grundthese ausgehen, dass sich sehr viel sehr schnell verändert und dass sich das auch nie mehr ändern wird, dass es immer wieder so bleibt, dass man einfach sehr viel schneller Neues lernen muss, Neues umsetzen muss. Was kann man den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen dann raten, beziehungsweise das ist ja schon eine wirklich große Herausforderung, auch eine Änderung eigentlich des Arbeitslebens. Wie können die damit umgehen? Haben Sie da Ratschläge?
Ich würde gerne hier von einem Beispiel erzählen, was zwei Kolleginnen von mir letztes Wochenende gemacht haben. Sie haben sich wirklich einfach bei einem Kurs angemeldet, wo sie dann eine Open-Source-Software etwas programmieren gelernt haben mit dieser Software. Und das war wenige Stunden am Wochenende und wir hatten aber einfach riesen Spaß dabei und konnten am Montag auch schon von den ersten Erfolgserlebnissen berichten. Ich denke, wenn man sich dem so Schritt für Schritt annähert und schaut, was für Schulungen, Online-Schulungen gibt es denn online vielleicht, was ist zur Verfügung, wo kann man einfach mal fix einschnuppern, erste Einblicke bekommen, dass das wirklich gut ist. Und meine Kolleginnen, die hatten den Kurs so gewählt, dass sie am Ende auch wirklich Erfolgserlebnisse hatten. Und ich glaube, das ist wirklich ein Benefit. Dadurch, dass es online immer mehr Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden, gibt es auch mehr Möglichkeiten, dass man schnell Erfolgserlebnisse hat.
Also wäre Ihr Ratschlag einfach machen und vielleicht sogar zu zweit, zu dritt in der Gruppe machen, dass man sich gemeinsam dann auch motiviert und gemeinsam auch das Erfolgserlebnis hat?
Absolut, da kann ich nur zustimmen.
Okay, Herr Professor Weber, was hätten Sie für einen Ratschlag für uns?
Also Erfolgserlebnisse ist schon ein sehr wichtiges Stichwort. Wenn wir in repräsentative Befragungen schauen, wo man die Leute zum Beispiel befragt, warum macht ihr eigentlich keine Weiterbildung, dann findet man alle möglichen Gründe, aber mit Abstand der wichtigste ist so in die Richtung, boah, ich bin so lange aus dem Bildungssystem raus, ich habe da irgendwie gar keinen Zugang mehr. Das ist sozusagen so wie, man weiß eigentlich nicht so richtig, was soll man denn machen? Man steht so wie das Kaninchen vor der Schlange. Die Motivation ist nicht so richtig da. Wenn man das hinbekommt, dass die Leute erstmal Lunte riechen und sehen, da ist was, das kann ich bewältigen und da kann ich mich weiterentwickeln, dann ist man auf der Gewinnerspur. Und das kriegt man vor allem dann hin, wenn man diesen kontinuierlichen Ansatz verfolgt. Also wenn man gar nicht erst 20 Jahre wartet, bis die Leute irgendwann mal einen dringenden Fortbildungsbedarf haben, sondern wenn man das wirklich als kontinuierliche Aufgabe entwickelt, dann tritt nämlich dieser Hinderungsgrund, ich bin da so lange raus, erst gar nicht auf.
Super, zwei super Ratschläge, einfach machen, gemeinsam machen und in kleinen Schritten machen, sodass es Erfolgserlebnisse gibt. Liebe Frau Dr. Schneider, lieber Herr Professor Weber, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns hier beim Podcast Diversität auf dem Weg genommen haben. Wenn Sie selbst ein gutes Beispiel beisteuern können, möchten wir Sie auf den Deutschen Demografiepreis hinweisen, der im Juni zum zweiten Mal verliehen wird. Bis Ende März können Sie Ihr Projekt noch einreichen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie auf der Webseite www.deutscher-demografie-preis.de und bei YouTube unter dem Stichwort Was ist der DDP? Beide Seiten sind auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Podcast Diversität auf dem Weg dabei sind.